Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei.
Hallo und herzlich willkommen zum 8. Plotsprenger. Ich bin Dennis, wie immer bei mir im improvisierten Studio.
Dominik.
Freut uns, auch wenn Dominik das nicht so ganz zeigen kann, dass Hallo. Ihr uns wieder zuhört. Unser heutiges Thema ist Realismus im Rollenspiel. Wir wollen uns anhand von verschiedenen Systemen und anhand von drei groben Überpunkten, nämlich zufallsbasierte Konfliktentscheidungen, also Proben, Charakterentwicklung und Kampfsysteme damit auseinandersetzen, wie realistisch Rollenspiel ist.
Ja, genau, das wollen wir machen.
Dominik, ist das überhaupt wichtig, wie realistisch ein Rollenspiel ist?
Für mich nicht. Also, ich brauche das an sich nicht im groben Ganzen. Ich bin ja eher der Typ, der Würfe nicht so mag. Und je weniger Würfe, desto besser. Und realistische Systeme haben meistens die Angebot, viel zu würfeln.
Also du meinst jetzt Systeme, in denen es quasi eine Simulation der ganzen Wirklichkeit gibt, anhand von 1001 Parameter jeder Probe, so DSA-mäßig.
Ja, genau. Also bei unserem Beispiel DSA-mäßig. Da gibt es wahrscheinlich noch zig andere Rollenspiele, die da viel, viel krasser sind. Die kennen wir bloß nicht.
Eigentlich sind wir damit schon fast im ersten Thema drin, nämlich darin, wie realistisch oder wirklichkeitsgetreu ist es, dass Konflikte, egal ob es jetzt darum geht, zu klettern, zu kämpfen, zu zaubern, anhand von Würfelwürfen geregelt werden.
Ja, fangen wir mit DSA 4 an, würde ich sagen.
Ja.
Also in DSA 4 funktioniert das ja so, man hat einen Talentwert, der ist eine Zahl zwischen minus irgendwas plus...
Ja, also ich glaube, unter minus 2 oder 3 zu kommen, wird schon schwierig.
Ja. Und der Würfelwurf wird folgendermaßen abgewürfelt. Man hat drei Eigenschaftswerte, die zu diesem Wert passen. Ich kenne die leider nicht auswendig, aber das sind so Sachen wie...
Kette. Also Beispiel, Magiekunde wird gewürfelt auf Klugheit, Intuition. Das heißt, man hat einen Wert von Magiekunde, sagen wir 10, nimmt 3 W20, die eine fixe Reihenfolge haben, würfelt sie und liest dann ab, hier bin ich so und so viel unter oder über meinem Klugheitswert, dann ziehe ich das von meinem Talentwert ab. Bei dem zweiten Würfel bin ich unter der Klugheit geblieben, nichts passiert. Bei der Intuitionsprobe habe ich eine 15 von der 12 gewürfelt, bin also drüber, ziehe ich nochmal 3 Punkte ab. Und dann berechne ich, wie viele Punkte habe ich übrig bei dieser Probe. Und wenn ich dann, was weiß ich, noch 7 Punkte übrig habe, dann kann ich über das Phänomen nach Spielleiterentscheid sagen, etwas sagen oder nicht.
Ja, genau, so funktioniert das. Ja, wo fängt da der Realismus an? Ich würde sagen, bei diesen drei Würfen. Es ist zwar kompliziert, finde ich, also es ist verkompliziert, die ganze Sache, weil man einfach dreimal würfen muss, um eine Aktion zu machen.
Ja, wobei man das als DSA-Spieler eigentlich relativ schnell in Fleisch und Blut drin hat. Jede Probe dauert trotzdem länger, als wenn ich einen Würfel hätte, so D20-mäßig. Mhm. Aber ich persönlich habe jetzt keinen so riesigen Schmerz mehr damit. Wo der Realismus, also die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie realistisch ist es überhaupt den Ausgang, gerade einer Wissensprobe, wenn wir jetzt schon bei Magiekunde sind, anhand von einem Würfelwurf auszumachen. Weil eigentlich ist ja gerade eine Entscheidung, ob ich etwas über ein Phänomen weiß oder eine bestimmte Information habe, das ist ja eine rein binäre Entscheidung. Ich habe ja, entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Eine Kletternprobe kann ich gut oder schlecht schaffen. Ich kann schnell den Berg hochkommen, ich kann abstürzen oder ich kann langsam, also Ewigkeiten dafür brauchen, da hochzukommen. Da macht's irgendwie schon Sinn, dass man einen bestimmten Wert übrig behält und dass es auch von Würfen auf bestimmte Eigenschaften abhängig ist, wie gut ich das schaffe. Gerade bei Wissensproben stelle ich mir wirklich immer wieder die Frage, wie sinnvoll ist das? Eigentlich müsste man einen Katalog führen von dem, was ein Charakter nun mal weiß und was nicht.
Ja, das kann man ja am Wert grob festmachen. Also wenn man sagt, okay, du hast einen Wert von 10, schau mal eine Tabelle nach in irgendeinem Regelbuch und da steht dann drin, bis zu dem Punkt weiß der Charakter alles.
Da brauche ich eine ewig große Tabelle. Ein Andergaster Magier weiß mit einem Magiekundewert von 6 dieses und jenes über orkischen Schamanismus. Ein Punjener Metamagier weiß mit einem Wert von 13 so und so viel über Sphärologie.
Wird ja Tabellen ist doch typisch DSA.
Ja, stimmt auch wieder.
Obwohl, es ist halt immer dieses, Da bei diesen Würfen wird es, glaube ich, eher so gehandhabt, man würfelt, um zu erkennen, ob sich der Charakter daran erinnern kann. Dass er es weiß, ist ja okay, aber er erinnert sich in dieser Situation. Das kennt doch jeder von uns auch. In der Uni oder Schule. Man weiß es eigentlich.
Ist aber im System so, also funktioniert im System anders, weil ansonsten müsste auf jede Wissensprobe so ein Vorteil wie gutes Gedächtnis, eidetisches Gedächtnis einen Bonus geben. Tut's aber nicht.
Ja, haben wir die Entwickler was übersehen. Weil so habe ich mir das immer interpretiert.
Also ich habe eigentlich immer eher gedacht, es geht um ein Gebiet, was so intern noch nicht vorkam und über das man jetzt überprüfen möchte, ob man was drüber weiß oder nicht.
Na, so kann man es halt auch machen. So habe ich es meistens gemacht. Naja, wenn halt so normal gildenmagische Sachen vorkommen, dann wird ein Magier mit Magiekunde 12 schon das Normale darüber wissen. Dann würde die Regularien zum Beispiel alle aufzählen können. Aber wie die Regularien jetzt von Orkschamanen ist,
naja. Naja, deswegen gibt es ja Modifikatoren, zum Beispiel Magiekunde einer fremden Repräsentation oder sowas ist dann um, was weiß ich, 3 Punkte erschwert. Die Geschichtskenntnisprobe ist dann auch um 3 Punkte erschwert, wenn es um eine andere Kultur geht.
Siehst du, dann hast du dir auch selber erklärt, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Nein, zu dem Punkt sind wir ja noch gar nicht gekommen, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Unser eigentliches Thema ist ja Realismus. Und wie realistisch ist es jetzt für unseren Alltagsgebrauch, die Mathematik aus zum Beispiel DSA zu übertragen auf unsere tatsächliche Kletternprobe, wenn wir irgendwo in den Hang hochkommen wollen oder auf einen Baum klettern oder sowas?
Naja, der Würfelwurf selber ist ja immer der Zufallsfaktor eigentlich. Mhm. Und das kann ja beim Kleinen auch passieren, dass man zufällig an die falsche Wurzel greift und abstürzt.
Ist das wirklich so? Also zeichnet nicht gerade einen guten Kletterer aus, dass er eben die falsche Wurzel vorher schon erkennt?
Naja, er kann auch mal einen schlechten Tag haben.
Ja, er kann einen schlechten Tag haben, kann einen Patzer würfen oder sowas und dann bricht sich auch der Bergsteiger sein Genick.
Ja, genau. Also würde ich sehen. Also dass ja immer dieser Zufallsfaktor da drin ist. Mhm. An sich ist es ja nur ein rein metagamistischer Faktor, warum man würfelt. Damit nicht jede Aktion automatisch gelingt und da halt eine Dramaturgie dahinter ist.
Ja, das ist schon richtig, aber Frage, die ja eigentlich im Zentrum steht, ist, wie realistisch ist das? Also wie sehr entspricht das unserer Welt?
Weiß nicht. Ist schwierig zu erklären.
Ja. Also, das ist das Problem an diesem ganzen Komplex Realismus. Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, einen eigenen Podcast dazu zu machen. Ja. Also eigentlich geht es hier um Metaphysik und Ontologie und im Grunde genommen ist das hier mehr ein philosophischer Podcast als ein wirklich rollenspielerischer. Ja. Hey, du wolltest was sagen?
Ja, ich habe es vergessen, weil du mich unterbrochen hast. Ah.
Weil ich mit Wörtern wie Metaphysik und Ontologie um mich geschmissen habe.
Wahrscheinlich, das hat mich gerade verwirrt. Ja, also so ein Würfelwurf finde ich an sich ja schon realistisch. Mhm. Irgendwo. Aber für mich ist das immer dieser Zufallsfaktor, der im Realismus ja auch drin ist.
Also du glaubst tatsächlich, wenn wir irgendetwas in unserem Alltag tun, dann steckt da ein Zufallsfaktor drin.
Immer, ja.
Gott würfelt.
Ja, zum Beispiel, typisches Beispiel, ich will meine Hausarbeit schreiben. Mhm. Ich mache meinen PC an, was passiert? Der PC geht nicht an.
Was für eine Probe ist das jetzt? Ist das Computernutzung in der WOD oder ist das...
Ja, wahrscheinlich, sowas. Irgend sowas. Es ist halt ein Zufall, dass das jetzt nicht funktioniert. Mhm. Und da musste ich ja erstmal erkennen, was ist kaputt. Mhm. Und das ist dann halt einfach die Computerwissensprobe. Ich habe erkannt, aha, es ist die Grafikkarte.
Oder aha, er ist nicht eingesteckt.
Ja, oder sowas. Genau. Also da steckt da wieder was drin. Ne, das war jetzt sehr nerdig, aber das ist so ein typisches Beispiel. Weil ich kenne, was so typischer Zufall ist. Oder man kann normalerweise Fahrrad fahren, und da ist da ein dummer Steinweg, den man nicht gesehen hat, und puff.
Das ist mir tatsächlich letztes Jahr, als ich von einem Lab kam, passiert.
Siehst du? Hast du deine Fahrradprobe verpeilt?
Ja, genau. Würde ich auch sagen, ich habe einfach meine Fahrradprobe.
Und das kann beim Klettern genauso passieren. Den Fuß 2 Zentimeter zu weit rechts gelegt, zack, ist da der Abhang ein bisschen rutschiger, rutscht man runter. Mhm. Bei Wissenssachen finde ich das auch ein bisschen, da finde ich das wirklich eher dieses, man versucht sich zu erinnern und das schafft man oder schafft man nicht.
Ja.
Oder halt, wenn man in fremde Gebiete geht. Da hat man halt immer die Modifikatoren. Das ist aber auch wieder das Erinnern. Weil, das habe ich mal so im Nebenbei gelesen, oh Gott, da muss ich erstmal nachdenken.
Wie viele Modifikatoren braucht man für so eine durchschnittliche Probe? Also unsere Welt ist ja deutlich komplexer, als man durch 3 Würfel Eigenschaften und einen Talentwert angeben kann.
Ja, ist normal.
Ja. Wie viele Modifikatoren braucht so eine reale Probe eigentlich? Also wenn wir jetzt unsere Kletternprobe, die mich tatsächlich irgendeinen kiesigen Berg hochführt, wie viele Tausend oder Millionen Faktoren stecken da drin, um...
Ja, es fängt ja schon an bei psychischer Verfassung, körperlicher Verfassung, also damit fällt Gewicht, Gesundheit, Fitness und so weiter drin, dann Wind,
dann interne Struktur dieses Kiesberges,
ja,
interne Struktur, die sich ja auch Kiesberges durch tektonische Verschiebungen oder sowas verändern kann.
Dann Beschaffenheiten sind, gibt es da Wurzeln, gibt es da irgendwas zum Festhalten? Wie, also, ich glaube, die Liste könnten wir die nächsten 2 Wochen weiterführen.
Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem daran, dass DSA irgendwie versucht, da möglichst viele Faktoren immer reinzuprügeln und die Probe damit simulationistisch realistischer zu machen.
Ja, das stimmt. Und das blockiert, finde ich, den Spielfluss oft. Also ich meine, ja, man hat natürlich dann immer so dieses perfekte Ergebnis.
Genau, eigentlich bräuchte man eine, also DSA habe ich immer so das Gefühl, die streben an, eine Physik-Engine zu betreiben und dir zur Verfügung zu stellen, die du halt aber nur mit Würfeln bedienst und keinen Computer hast, der die 10.000 Rechenoperationen im Hintergrund macht.
Naja, ist ja auch nichts anderes. Ich meine, wenn man zwar, weiß nicht, gibt's Pen-and-Paper-Rollenspiele länger als PC-Spiele? Weiß ich gar nicht, in den 80er Jahren sind die entstanden, oder?
Ja, also die Pen-and-Paper-Dinger sind Ende der 70er so aus den
Ende der 70er, Anfang
der 80er. Wargames und sowas hervorgegangen. Ja, Computerspiele gibt es schon etwas länger, oder? Asteroids ist irgendwann in den frühen 70ern.
Ja, das ist ja eigentlich auch nichts anderes als entweder die ich wollte irgendwas Kluges sagen, um dir nachzukommen, aber es hat nicht geklappt.
Ich kann jetzt meinen Gesichtsausdruck gar nicht beschreiben für unsere Hörer. Was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wie man es aus Gamersicht sieht, ist nichts anderes als ein PC-Spiel ohne PC.
Ja, kann man so sehen.
Und oder es ist die Verkomplizierung oder die Erweiterung eines Thema-Brettspiels.
Ja, wobei es Rollenspielsysteme gibt, die einfacher zu würfeln sind als Arkham Horror. Habe ich immer das Gefühl.
Ja, oder das World of Warcraft-Brettspiel. Also, da können wir 1000 Beispiele nennen. Das ist ja an sich nichts anderes. Und wenn man jetzt auf der PC-Spiel-Ding bleibt, das Würfeln ersetzt nur den Computer. Das ist ja nur dieser Faktor.
Ne? Wobei jetzt immer noch die Frage, also bei Computerspielen müssen wir da ein bisschen unterscheiden, oder? Es gibt Spiele, in denen es einen Zufallsfaktor gibt und es gibt welche, in denen der Zufallsfaktor nicht existiert.
Es gibt in jedem Spiel ist ein Zufallsfaktor drin. Ich meine, selbst bei...
Gab es in Half-Life einen Zufallsfaktor?
Ja, sicher.
Ist doch einfach durch...
Ja, der Schaden oder sowas wird da auch irgendwie berechnet.
Okay, der Schaden wird ausgewürfelt, das kann sein.
Also ich glaube, da war auch irgendwie, dass der Schaden sich unterschieden hat, wo man getroffen hat, wie man getroffen hat und...
Ja, das kann ich ja beeinflussen. Die Frage ist, ob ein echter Zufall irgendwo dahinter steckt.
Ich glaube auch, dass der Schaden auch da schwankt. Also, dass es so zwischen 20 und 30 Schaden ist oder sowas. Das gibt es eigentlich fast jedem Ding. Also, es ist auch bei Gothic so und 1000 anderen Sachen. Da gibt es ja, oder auch wenn man Diablo nimmt oder sowas, da steht auch, dieser Angriff macht zwischen 1288 eine Range. Klar. Und das ist ja nichts anderes als der Basiswert plus eines
Also W6 plus Zufallsfaktors.
Ja, genau. Das ist ja nichts anderes. Das hat mich ja zum Beispiel früher bei Dungeons & Dragons und so weiter, wenn man so Neverwinter als gespielt hat, auch mal verwirrt, dass da immer steht 1W6 plus irgendwas.
Trotzdem kommen wir irgendwie ein bisschen ab vom Thema Realismus. Wie realistisch sind Computerspiele? Wenn ich im realen Leben jemanden mit einer Pistole in die Brust schieße, macht das auch unterschiedlichen Schaden? Wenn ich die gleiche Stelle treffe, doch eigentlich nicht?
Eigentlich nicht, nein. Ja, wenn wir jetzt von den Proben weggehen und dann rein schon diesen Schadens... Ja gut, das kann man dann mal, wenn wir auf den Kampf kommen, eigentlich.
Genau. Ja, ja, Lebenspunkte und der Realismus von Lebenspunkten machen wir später beim Kampfsystem.
Ja. Also ich glaub, Würfe, das ist schon dieser Zufallsfaktor, den man im Originalleben auch hat. Nur ist es da einfach ein bisschen...
Also ich würde folgende These wagen. Wenn wir eine perfekte Simulation hätten, also einen perfekten Simulationismus, so deterministisch, ne, was wirklich jeden Faktor, der in der Welt vorkommt, berücksichtigt und dann zu einer Funktion kommt, dann bräuchten wir eigentlich keine Würfelwürfe mehr. Die Würfelwürfe sind erstens mal ein Zugeständnis daran, dass wir nie eine perfekte Simulation erreichen können, und auf der anderen Seite sind wir ja immer noch in einem Role-Playing-Game und wollen so einen gewissen Gamismus-Aspekt und überhaupt einen Spielaspekt mit drin haben.
Ja.
Und das ist der Grund, warum es Proben gibt.
Ja, genau.
Gut.
Das hätte man auch einfacher sagen können.
Ich hätte auch einfach diese These am Anfang aufstellen können und wir hätten nicht über den Punkt diskutieren müssen.
Bist du das doch viel lustiger? Also das haben wir schon mal 15 Minuten verplempert.
Wir haben
schon
15 Minuten verplempert, aber wir wollten doch kürzer werden.
Naja, aber... Ja, aber... Mein Gott, ist doch langweilig, gleich das von Anfang an zu sagen, anstatt darüber ein bisschen zu diskutieren.
Ja, um ehrlich zu sein, hatte ich die These ja auch nicht von Anfang an. Die ist jetzt so während der Diskussion gekommen. Okay, unser zweiter Punkt...
Yep.
...ist die Charakterentwicklung. Und das finde ich... persönlich einfach immer je nach System mehr oder minder total schwachsinnig.
Ja.
Erfahrungspunkte zu kriegen, also bleiben wir mal kurz bei DSA. Hm. Erfahrungspunkte zu kriegen, ich krieg im realen Leben keine Erfahrungspunkte. Ich lerne vielleicht irgendwie aus Fehlern. Aber ich kriege keine Erfahrungspunkte, die ich dann versteigere, wo ich mich quasi bewusst oder wo sich eine Meta-Entität, nämlich mein Spieler, dafür entscheidet, Punkte für X und Y auszugeben.
Naja, es ist ja auch wieder nur ein Meta-Wert, der existiert, genau, um das darzustellen. Weil es ist aber trotzdem so, wenn du ins Fitnessstudio gehst, jeden Tag, und da trainierst, wirst du irgendwann ausdauernder, oder je nachdem, was du da trainierst.
Aber was repräsentieren die Rollenspiel-Erfahrungspunkte da?
Ja, der Prozess des Lernens. So, der Prozess des Lernens. Ich übe mich daran, stärker zu werden, und ich werde irgendwann stärker durch die Übung.
Ja, aber ich kann ja theoretisch jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, und wenn ich jetzt annehme, ich kriege Erfahrungspunkte für eine Kneipenschlägerei, ne, um mal was typisch Rollenspielerisches zu sagen. Also ich gehe tagsüber ins Fitnessstudio, abends gehe ich ins Hole, prügel mich mit irgendjemandem und dann kriege ich Erfahrungspunkte dafür. Und am nächsten Tag...
Das Hole ist übrigens einer unserer Stammkneipen, nur um mal nebenher gesagt zu haben.
Ja, wir wollten auch Werbung machen. Black Hole, Bogenstraße 22 oder sowas in Nürnberg.
Bogenstraße, ja.
Südstadt. Und da wird gar nicht häufig geprügelt. Also das war jetzt eine reine Übertreibung. Wo war ich? Ich war dabei zu sagen, ich krieg für die Kneipenschlägerei Erfahrungspunkte und gehe ins Fitnessstudio. Steigere aber gar nicht meine Körperkraft, sondern steigere meine Klugheit oder meinen Wert in sinnloses Nerdwissen.
Ja, das ist dann wieder halt schwachsinnig, klar.
Korrekt.
Aber da muss halt auch der Meister dann im Spiel dann die Hand drüber zu haben, zu sagen, okay, ihr habt jetzt zum Beispiel dafür, da gibt's ja die spezielle Erfahrung dafür.
Ja, dadurch wird's ja nur leichter zu steigern.
Eben, und das ist ja quasi das Schmankerl, steigert das. Mhm. Ist ja quasi, du hast eine Kneipenschlägerei gekriegt, dadurch hast du Erfahrung gewonnen. Zum Beispiel, ja, ich sollte vielleicht nicht zu Typen sagen, dass sie eine scheiß Hackfresse haben. Mhm. Das könnte Klugheit steigern. Eine spezielle Erfahrung liegt jetzt hier genau auf Raufen, weil man sich geprügelt hat. Mhm. Weil das ist der Hauptaspekt. Aber die Klugheit könnt ihr sagen, ja, hier, ich sollte den Leuten vielleicht nicht beleidigen.
Oder ich krieg noch eine soziale Sondererfahrung auf Menschenkenntnis.
Ja, irgend sowas.
Bei DSA zu bleiben. Okay. Ja, aber trotzdem finde ich das... ich springe jetzt mal zum letzten von den Systemen, die wir uns auf die Liste geschrieben haben, nämlich zu Cthulhu. Das Cthulhu-System, so schwachsinnig es als Regelsystem ist oder so simplifizierend es als Regelsystem ist, hat, finde ich, schon einen guten Hintergedanken im Steigerungssystem. Du kriegst Häkchen und dann würfelst du drauf. Und wenn du über deinen Fertigkeitswert kommst, dann darfst du das um einen zufällig bestimmten Wert steigern. Das heißt, wenn du es einsetzt und deine Sondererfahrung, um in DSA-Termen zu sprechen, bekommst, dein Häkchen in den Kasten auf dem Charakterbogen, dann kannst du es nur durch die Anwendung quasi, hast du die Chance, es zu steigern. Das ist so, wie ins Fitnessstudio zu gehen. Ich meine, du kannst auch total ineffizient im Fitnessstudio trainieren, dann wirst du nie stärker. Aber prinzipiell sollte eigentlich das Trainieren im Fitnessstudio automatisch deine Stärke steigern oder deine Ausdauer oder deine Athletik oder irgendwie sowas. Und dafür sollte ich nicht noch Erfahrungspunkte aus einer Kneipenschlägerei brauchen. Ja. Das ist so meine Kritik am Erfahrungspunktesystem.
Ja.
Unter realistischen Gesichtspunkten. Ja. Also jetzt unter dem Realismus-Gesichtspunkt.
Ja, natürlich. Aber bei dem Zufallsding ist halt wieder das Problem, wenn man beim gemistischen Aspekt wieder bleibt, kann das sein, dass du nie was steigerst. Wenn du Pech hast.
So wie im richtigen Leben auch. Ich meine, wir kennen alle Leute, die nie was gesteigert haben, oder?
Ja. Das Lustige ist, Leute, die uns kennen, wissen, wen wir meinen.
Also ich meine so viele verschiedene Leute. Naja, lassen wir das. Deswegen, das Cthulhu-Steigerungssystem ist gerade unter einem Gamismus-Aspekt, finde ich, oder unter einem Regelwerk-Aspekt ziemlich doof, weil es dem Spieler einfach kaum Möglichkeiten gibt, irgendwie
was zu machen. Dazu.
Du lieferst dich immer dem Zufall aus, was zu würfeln und so weiter und so fort. Ist für ein System, wo Charaktere sowieso nur ein paar Spielabende überstehen, ganz okay. Aber insgesamt finde ich es auch persönlich einfach unbefriedigend. Meine Charakterentwicklung möchte ich schon ganz gerne ein bisschen steuern können. Ich bin so im Spiel ein Fan von Erfahrungspunkten. Aber vom Realismus her halt überhaupt null.
Ja, es ist auch realistisch, ist auf jeden Fall nur sehr abstrakt.
Naja, wenn du, sag mal, du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio und kriegst dann, was weiß ich, ein Häkchen pro Woche und alle 3 Wochen gelingt es dir, deine Stärke quasi zu steigern oder deine Athletik oder sowas. Ja, das finde ich einfach so vom simulierenden, vom realistischen Aspekt her, macht das mehr Sinn, als ich kriege Erfahrungspunkte für irgendwas.
Ja, das stimmt. Also realistisch, hast du ja irgendwann mal darüber erzählt. Ich glaube, das war in allerersten Podcast, hast du mir das erzählt. Oder es war zwischendurch. Das kann ich auch verwechselt haben.
Kann auch in der Raucherpause gewesen sein.
Ja,
Ich weiß auch gar nicht, was du meinst, deswegen kann ich das auch nicht sagen.
Ja, aber das hört sich auf jeden Fall noch am realistischsten an. Was haben wir denn noch?
Wir haben das Karma-System in Shadowrun.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Bisher habe ich noch gar nichts da gesteigert. Also früher war das so, Karma hast du ausgegeben, um Sachen alles zu steigern.
Genau, also du kannst nach einem bestimmten Schlüssel quasi, das sind quasi auch Erfahrungspunkte, aber sie können noch ein bisschen mehr. Also sie können zum Beispiel direkt in Geld umgewandelt werden. Na, es gibt Karma zu Nuyen. Ja. Die Möglichkeit, du kannst quasi dann Karma direkt ausgeben und kriegst dann, ich weiß nicht mehr, GP war, glaube ich, der Schlüssel, 1 zu 25.000 Nuyen. Ich weiß nicht, wie es bei Karma ist, keine Ahnung.
Wie ist das begründet?
Du investierst quasi deine Erfahrung, Kontakte, was weiß ich was, und verdienst damit zwischen den Spielabenden ein bisschen Geld.
Schwachsinnig.
Ja, es ist, macht keinen so riesigen Sinn. Und dann kannst du Karma noch für ein paar andere Geschichten ausgeben. Also zum Beispiel ja. Geisterpakte verlangen Karma als Einsatz.
Ja, da ist das ja eher dann so ein Meta-Wert für deine Persönlichkeit ein bisschen. Heißt ja nicht umsonst Karma. Weil DSA 3, Shadowrun 3 war es, glaube ich, so, dass Karma auch gleichzeitig Edge war.
Was, finde ich, auch durchaus Sinn macht.
Ja, das war dann immer problematisch, wenn man, glaube ich, Karma ausgeschmissen hat. Im Kampf hat man weniger Erfahrung, also Karma am Ende gehabt, um das dann entsprechend in die Charakterentwicklung zu stecken.
Was halt auch...
Da ist ja jeder einzelne Karma-Punkt ziemlich viel wert.
Was halt so ein bisschen das Problem ist, wenn du als Spieler gewohnt bist, dass du einen Wert für Erfahrungspunkte hast und dann da einen Wert für Karma hast, aber ein Spieler, was weiß ich, schon 90 Karma bekommen hat, aber sein Karma immer für andere Dinge als für Steigerung ausgegeben hat, dann ist er ja quasi ein Stufe 1 Charakter, der zwar viel tollen Scheiß erlebt hat, aber seine 90 Karma sagen überhaupt nichts aus.
Ja, das stimmt.
Das fand ich immer ein bisschen unintuitiv angelegt.
Ja, stimmt, weil ich finde, wenn man halt lange spielt, sollte man definitiv immer merken, dass der Charakter weitergekommen ist. Auch jetzt in den Charakterwerten und nicht nur in allem seinem Drumherum. Da würde ich gerne noch was einschieben, weil das ist ja auch ein bisschen anders. Fate. Also Malmsturm jetzt in dem Sinn, wie das Steigerungssystem da funktioniert. Da kriegt man auch Erfahrungspunkte und da basiert es aber zum Beispiel darauf, man hat eine Fertigkeitspyramide. Das sind so typische Sachen wie Ausdauer, Gelehrsamkeit und so weiter. Und man hat sehr viele niedrigstufige Sachen und weil es eine Pyramide ist, wird es immer weniger bis zum Schluss und hat meistens nur eine Fähigkeit, die jemand richtig gut kann. Also Maximalwert 5 Punkte hat.
Also von Startwert hast du eine auf 5, dann 2 auf 4, 3 auf 3, 4 auf 2, 5 auf 1 und alle anderen auf mäßig.
Also ja, auf 0. Und da ist es so, dass man halt für Erfahrungspunkte in dieser Pyramide Sachen tauschen kann. Aber nur auf eine Stufe. Für eine sehr geringe Anzahl.
Genau, also für 2 Erfahrungspunkte quasi.
Eintauschen, also zum Beispiel von 1 von 3 auf 4 bringen und das 4er geht aufs 3.
Genau, du kannst quasi Slots austauschen.
Slots austauschen.
Und du kannst auch Slots dazu kaufen für, ich glaube, 10.
Ja, genau.
10 Punkte.
Aber es fängt von unten an. Man muss also immer das anbauen quasi von unten.
Du musst deiner Pyramide logischerweise erst eine größere Basis verleihen, damit du oben anbauen kannst.
Ja, und dann für ganz viele Erfahrungspunkte kann man irgendwo in der Pyramide einfach was Neues einsetzen. Das heißt zum Beispiel, man hat Nahkampf 5. Will aber jetzt zum Gelehrten mutieren, Gelehrsamkeit mal gar nicht und steckt einfach Gelehrsamkeit da rein. Das ist aber dann sehr teuer, ist auch so 10 Erfahrungspunkte oder sowas. Für 10 Erfahrungspunkte kann man auch Talente und Gaben, also Spezialfähigkeiten, extra Ausrüstungsgegenstände und sowas kaufen. Und für 50 einen neuen Aspekt. Wir haben ja öfter schon über Fate geredet, aber nochmal, Aspekte sind so quasi Eigenschaften, die den Charakter in einem Flavortext beschreiben.
Und also, dein Standard-Aspekt?
Der Stier mit den Ziegelfäusten.
Der Bulle mit den Ziegelfäusten, genau.
Genau. Was hat Dasha, ist ein sehr starker Charakter, man kann das halt auch über als Spieler Storytelling-mäßige Aussagen benutzen.
So. Aber wie realistisch ist das Steigerungssystem?
Ich finde absolut null.
Null. Einfach null.
Es ist einfach überhaupt nicht realistisch. Ich finde es auch ein bisschen bescheuert. Weil die Charakterentwicklung so leicht gegen null sich geht, finde ich. Weil das Einzige, was sinnvoll ist dadurch, ist entweder auf die 50 zu sparen, um noch einen Aspekt zu kriegen.
Was auch, glaube ich, den größten Sinn ergibt, meines Erachtens. Also jetzt nicht Powergaming-mäßig, sondern narrativ. Und das ist ja ein narratives System. Du arbeitest halt einfach deine 10 Spielabende oder sowas, wo du jeweils 5 AP bekommst. Und nach dem 10. Spielabend reflektierst du, was jetzt das Relevante war, was diese 10 Spielabende gemeinsam haben. Und dafür kaufst du dir einen neuen Aspekt.
Genau.
Aber das ist, also Power Gaming ist da ja fast unmöglich, weil ein Aspekt ja auch immer eine negative Seite hat.
Ja, genau. Was aber wiederum gut an dem Steigerungssystem ist, wenn man aus dem gamistischen Aspekt sieht. Aber ansonsten, naja, das Einzige, was auch sinnvoll ist, Talente und Gaben dazu kaufen für 10 Erfahrungspunkte. 10 Erfahrungspunkte hat man meistens in 2-3 Spielabenden zusammen.
Ja.
Und die haben eine relativ hohe Auswirkung drauf. Ich merke es ja bei meinem Zwergen.
Boni.
Ja, es gibt halt Boni oder eine Extrafähigkeit oder einen magischen Gegenstand oder sonst irgendwas. Kann man sich alles ausdenken, solange es zur Story passt. Mhm. Wir müssen leider sagen, wir haben die Aspekte noch nicht so wirklich nutzen können. Wir müssen das in dieses Art von Spiel erstmal reinkommen. Wir haben nämlich am Samstag gespielt und ich glaube, da wurde nur einmal ein Aspekt ausgenutzt oder so. Einmal.
Als ihr meinen armen Magier gebackstabbt habt?
Ja.
Mann.
Ja, klar. Stimmt. Ja. Es war ein Talent und Gabe, war das.
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Es war ein Talent, was der hatte. Meucheln, irgendwie so hieß das.
Ah, war ein Talent. Stimmt.
Ja, aber wir haben irgendwann mal einen Aspekt ausgenutzt. Das haben wir mal. Da müssen wir noch ein bisschen reinkommen. Ich finde das System super, aber das ist ungewohnt.
Ja. Das ist auch wieder, und es ist nicht realistisch, also es verfolgt auch keinen realistischen Ansatz.
Nee, also das, ich wollte es nur reinschmeißen, das ist mir gerade noch eingefallen, weil das kann man vergessen, was Realismus angeht. So, Konklusion.
Ja, da musst du den Realismus halt wirklich narrativ reinbringen und nicht über Verregelung, was meines Erachtens auch viel Sinn ergeben kann.
Ja, das stimmt. Okay,
was wollten wir uns noch anschauen? Wir wollten uns eigentlich noch kurz D20
ja
anschauen.
Das klassische
Realismus der Charakterentwicklung.
Das absolute, ja, das klassischste überhaupt, Levelaufstieg.
Ja, Diablo 2, Diablo bam.
WoW, überall gibt's das eigentlich. Das ist so, dass Erfahrungspunkte direkt als Zahlungsmittel zu verwenden, ist ja relativ modern. Also, ich meine, das macht zurzeit fast jedes Rollenspiel. Das ist so eine moderne Ansatz. Weil genau. Früher war es ja wirklich so, wenn man erkriegt auch Erfahrungspunkte, nur die gelten nur als als Grenzwert für die nächste Stufe. Das heißt, man hat 100 Erfahrungspunkte gegangen, ist dann Stufe 2.
Genau, nächste Stufe mit 260.
Genau, und dann geht es immer so weiter.
So weiter.
Finde ich auch überhaupt nicht realistisch.
Überhaupt nicht. Aber es macht insofern Sinn und Spaß. Meistens haben ja die Gruppenmitglieder, gerade wenn man jetzt nicht mit dem Erfahrungssystem spielt, sondern wie wir bei Star Wars, wenn man sagt, ihr habt jetzt ein Level Up, dann macht es das Ganze halt schön schnell und schlank.
Ja, das finde ich. Und finde ich auch. Also wir spielen ohne Erfahrungspunkte, weil uns dieses Buchführen da ziemlich auf die Eier geht. Weil die selber ja keinen Sinn haben, die Erfahrungspunkte. Man kann sie ja nicht für etwas ausgeben. Sie sind ja wirklich nur dafür da. Und ich habe keinen Bock als Spielleiter, mir andauernd auszurechnen, wie viel Erfahrungspunkte irgendein Mob wert ist oder sowas.
Und es macht
da werden mich die Gemisten wieder töten wollen, aber nein.
Es macht mehr Spaß, das Narrativ zu machen einfach. Ja. Ihr habt jetzt was Wichtiges erreicht, habt diese und jene Erfahrung sammeln können, ihr habt ein Level Up.
Ja, genau. Geht auch schneller einfach.
Es verhindert auch, dass wie bei unserer DSA-Runde jedes Mal jeder vorm Spielabend da sitzt oder zumindest jeden zweiten Spielabend und sich überlegt, was mache ich mit meinen 250 AP? Warte ich jetzt doch noch auf den nächsten Punkt Klugheit oder steigere ich mal ein paar Wissenstalente oder keine Ahnung.
Das ist dann natürlich auch manchmal dann willkürlicher, wann man Level Up macht, aber man kann das immer grob dann so eingrenzen. Ja, ist ein großes Ereignis geschafft. Ihr habt jetzt wirklich so das Kampagnenende erreicht, also diese Zeitrechnung quasi. Auf geht's, Level Up. Aber realistisch ist es überhaupt nicht, weil das ist ja auch nicht so in unserer Zeit, das macht plötzlich Bing! Wow! Ich kann plötzlich Fahrrad fahren oder so, oder ich kann jetzt Auto fahren. So Bing! Und hab überhaupt nicht geübt. Geil!
Ja, der Lernprozess ist da überhaupt nicht reflektiert.
Ja.
Du kriegst ja auch teilweise irgendwie gerade jetzt im D20-System dann irgendwelche neuen Gaben oder sowas, die du nicht mal wirklich angewendet hast. Teilweise gibt's in den Talent Trees oder so ja auch gar nicht das, was du jetzt in der letzten Zeit gemacht hast als neues Talent.
Ja, aber das ist zum Beispiel dann so ein typisches Beispiel ist, wenn man Soldaten spielt oder Kämpfer, ist ja egal, Krieger, Barbar, was es auch immer in D20 gibt und man ein rein soziales Abenteuer hatte, wo es einen Kriminalfall gibt, es gab vielleicht einen Kampf oder sowas am Ende.
Musste ja einbauen für den Kämpfercharakter.
Ja, eben, ne?
Ist der Spieler.
Aber ansonsten war es das und dann hat man genügend Erfahrungspunkte erreicht, um aufzusteigen, nächste Punkte und der Barbar oder der Kämpfer, der Soldat, was auch immer, kriegt hauptsächlich nur Kampftalente.
Na klar, der kriegt einfach beidhändigen Kampf 2.
Oh. Ja, genau. Warum?
Ergibt nicht so unendlich viel Sinn. Da ist schon das DSA-System mit seinen Sondererfahrungen und so weiter näher am Realismus, aber es ist halt auch immer, jeder Realismus ist ja auch mit Kosten verbunden. Weil es länger dauert, weil es komplizierter wird.
Zeit und Geld.
Geld, ja, in DSA tatsächlich, weil du irgendwie ganz häufig neue Publikationen kaufst.
Ja, stimmt, ja. Ich dachte jetzt, in-game mit Lehrmeister bezahlen und sowas.
Ach, wir machen das mittlerweile. Wir spielen die Filiersansage, da hast du sehr selten mal einen Lehrmeister zur Hand, wir bringen uns alles gegenseitig bei.
Ja, dann ist es immer ja entweder gegenseitig oder man trainiert selber.
Genau, wobei wir die, das muss ich mal anmerken, wir benutzen in unserer DSA-Gruppe die Regeln zum Lehren überhaupt nicht.
Ja, das ist auch wieder halt dieser Simulationsaspekt, genau. Der, ich habe das auch nie verwendet, das ist total erschossen. Ich weiß noch, als wir DSA 3 gespielt haben, dann war das immer so, weil da, das war ja auch zufallsbasiert, man ist eine Stufe aufgestiegen, mhm, hat alles ausgewürfelt, ob man es schafft oder nicht. Da ist mir auch schon mal passiert, dass ich bei meinem Jäger eine Stufe hatte, das Einzige, was ich bekommen war, einen Lebenspunkt.
Schön.
Naja, Pech gehabt halt einfach.
Freut man
aber,
sich, ja, freut man sich.
Aber dann war das halt immer so, ja, ich würde gerne eine neue Sprache lernen, ich habe drauf gewürfelt, ich krieg eine neue. Was willst du haben? Wie wär's mit Zwergisch? Okay.
Hast doch nie Zwergisch gesprochen.
Ja, aber war dann immer so gang und gäbe.
Kann man plötzlich Rogolan.
Ja, aber es gab halt irgendwann immer Situationen, so, ja, ich würde gerne jetzt Isidira, also Elfensprache lernen. Nein, es ist viel zu selten. Aber Zwergisch ist okay, ne? Zwergisch ist okay.
Ja.
Immer so.
Ich weiß noch, wie wir unsere Isidira-Punkte in der Filiasansaga kämpfen mussten, damit überhaupt eine sinnvolle Konversation mit 90% der NSCs möglich wurde.
Ja, das war irgendwie doof. Weil es ist ja also ein ähnliches System wie bei Cthulhu, nur halt, dass man das auch wieder über Stufen geregelt hat. Dann darf man. Aber scheißegal was. Gut, da sind wir, glaube ich, durch mit den Sachen, die wir wollten. Oder fällt dir noch irgendwas spontan ein, was es so gibt?
Hey, mir ist gerade spontan was eingefallen, aber das habe ich wieder vergessen. Also kommen wir zum letzten Punkt. Kampf.
Kampfsystem.
Da unterscheiden sich diese Systeme ja alle ganz brachial. Von der Dauer der Kampfrunde angefangen bei DSA 3 Sekunden, bei Cthulhu ich glaube 5 oder 8 Sekunden.
Star Wars 6. Die 20 ist meistens 6.
Wie realistisch sind so Kampfsysteme?
Gleich. Null.
Habe ich auch immer so ein bisschen den Eindruck.
Ja, weil DSA macht es ja sehr, sehr kompliziert. Man hat einen Angriff und eine Verteidigung. Also der Gegner hat eine Verteidigung, Parade oder Ausweichenwert.
Du hast in deiner Kampfrunde zwei Aktionen. Eine Kampfrunde sind zwei Aktionen. Eine Aktion sind damit quasi 1,5 Sekunden. Und du kannst hast spontan eine Aktions- und eine Reaktionsaktion. Am Anfang der Kampfrunde kannst also einmal angreifen, wenn dein Initiative-Durchgang dran ist. Und mit der anderen kannst du parieren oder du kannst auch, wenn du zum Beispiel nicht angegriffen wurdest, das Ganze umwandeln und dann zum Schluss nochmal angreifen am Ende der Kampfrunde. Kannst ja quasi deine Parade in eine Angriffsaktion verwandeln und so weiter und so fort.
Und dann gibt es noch die ganzen Sonderfertigkeiten, die reingeschmissen werden, dass man ja das
genau,
und das
macht. Du wirfst ja nie eine Attacke.
Ja.
Du wirfst ja niemals einfach eine Attacke. Die ist ja immer modifiziert durch Waffenreichweite, Gegnerzahl, Verbündetenzahl, Initiative, keine Ahnung was.
Der Gegner hat gefurzt, es stinkt, minus eins.
Klar, klar.
Also bei DSA, ich finde, das sowas von, also das Vierer, ist, da bin ich echt überfordert.
Ja, es geht auch an der Sache, finde ich, vorbei, weil es wird dadurch, es ist immer so dieser Versuch, eine richtige Simulation zu bieten und so richtig, richtig, richtig derb realistisch zu sein mit allen und alle Faktoren einzubeziehen. Aber es geht nicht. Du kannst eh nie alle Faktoren einbeziehen.
Weil du es meistens eh vergisst.
Und oder weil, erstens das ja. Und zweitens, weil die Realität nun mal einfach komplexer ist als alles, was ich jemals mit Würfen und Würfeln abbilden kann.
Ja, da find ich es immer blöde, das überhaupt zu versuchen.
Ja, genau, weil letztlich kommen dann irgendwie 2-Stunden-Kämpfe für Intime 11 Kampfrunden raus. Also 33
ja, und das ist nicht mal unrealistisch, das ist ja wirklich so.
Ja, es kann durchaus sein, dass so eine Kampfrunde mit vielen Kombattanten ewig dauert. Es dauert jetzt übrigens noch länger, weil wir mal auf die optionale Regel gestoßen sind, dass man die Initiative umkehrt. Das heißt, der mit der niedrigsten Inni beginnt und sagt an, was er tut, dann geht's hoch bis zum höchsten und dann sagt der Höchste zuletzt seine Aktion an und handelt dann zuerst. Damit er sich auf alles andere einstellen kann. Das heißt, du gehst die Initiative-Reihenfolge, was ja eh schon immer ewig gedauert hat, nicht einmal durch, sondern zweimal. Einmal für die Ansage, einmal für die Ausführung.
Bleck.
Also mir macht das auch keinen großen Spaß, aber ich habe sowieso...
Ja, ich würde in DSA auch immer Kämpfe meiden, weil das einfach
genau.
Immer
so... Ich habe es auch schon aufgegeben, da noch richtig Spaß aus DSA-Kämpfen zu ziehen, deswegen ich lass sie halt über mich ergehen und lese derweil andere
Punkte. Ja, vor allem ist es dann kompliziert, wenn einer das Zaubern anfängt und der hat natürlich dann 7 Aktionen, das heißt, man muss Buch führen, wann er endlich darf.
Genau.
Ah, nee. Also DSA finde ich, sorry, Ulysses oder, naja, wer jetzt noch, Fanpro, wer auch immer das System gemacht hat, ihr seid durchgefallen.
Also,
sorry.
Also ihr habt einen schönen Ansatz, das Ganze realistisch umzusetzen und simulationistisch, aber mir zumindest machen einige Aspekte keinen Spaß mehr.
Nee. Wie ist es in Cthulhu?
Also da von einem Kampfsystem zu sprechen, ist schon gewaltig euphemisierend. Du hast eine Kampfrunde mit 5 Aktionen und letztlich hat keiner je so richtig verstanden, was du da eigentlich genau machen kannst. Also du hast auch eine Initiative, ist glaube ich dein Geschicklichkeitswert und anhand dessen bist du irgendwann mal dran und kannst eine Aktion machen, kannst dann irgendwie einmal schießen, in Klammern ist bei Schusswaffen immer noch angegeben, kannst auch 2 oder 3 Mal schießen. Das gibt aber offenkundig keinen Malus, jedenfalls sind wir noch nicht auf die Regel gestoßen, wo das drin steht. Oder du kannst irgendwie auch das Doppelte, also bleiben wir bei Schusswaffen, kannst doppelt so oft schießen, also wenn in irgendwie 2 Schüsse pro Kampfrunde in Klammern 3, dann kannst du bis zu 6 Mal schießen, hast aber jeweils nur irgendwie ein Sechstel deines Fertigkeitswerts und es ist einfach überhaupt nicht sinnvoll. Macht überhaupt keinen Sinn. Also braucht man gar nicht großartig anzufangen. Das System ist nicht dafür ausgelegt zu kämpfen. Wenn du gegen irgendwas kämpfst, bist du entweder schon tot oder sowieso schon verrückt geworden, weil das Ding ist, gegen das du nicht kämpfen solltest.
Ja.
Braucht man nicht großartig drüber zu diskutieren.
Dann das nächste.
Ich aber bei Cthulhu noch anmerken möchte, positiv. Was wirklich genial ausgearbeitet ist, ist Fluff und Flavor der ganzen Waffen. Das Arsenal, das heißt Waffenhandbuch. Das Waffenhandbuch für Cthulhu, auch bei Pegasus erschienen, ist ein wahnsinnig genial gemachtes Werk mit unheimlich vielen Waffen-Artworks und Beschreibungen und relativ unwichtigen, aber trotzdem sehr detailliert angegebenen Werten. Also das ist ziemlich geil gemacht. Narrativ betrachtet, für einen Kampf alles, was man sich wünscht. Bloß das System bietet vom Mechanismus her einfach kein sinnvolles Kampfsystem.
Hört sich auch so an. Ja, ich hab's schon angesprochen, Shadowrun. Das habe ich nie wirklich verstanden, aber das ist irgendwie Angriffswurf.
Ja, ja, du hast halt erstmal deinen grundsätzlichen Pool, der setzt sich zusammen aus...
Aus 30 Millionen Würfeln?
Naja, nicht unbedingt. Also du hast halt Attribut, Fertigkeit, Waffenmodifikator und Zusatzmodifikatoren. Also deine Probe ist halt zum Beispiel noch durch Entfernung erschwert, was du wieder ausgleichen kannst, durch Rückstoß erschwert, was du wieder ausgleichen kannst und so weiter. Aber da kommst du irgendwann mal auf einen Wert. Du weißt, auf 400 Meter Distanz hat mein Scharfschützengewehr einen Pull von 14. Den Wert hast du irgendwann mal fix errechnet. Es ist nicht wie bei DSA, dass du permanent irgendwelche Modifikatoren einrechnen müsst, die sich von Kampfrunde zu Kampfrunde oder sogar von Aktion zu Aktion unterscheiden.
Ja gut, dann hast du den Angriffswurf. Der macht den Treffer aus und die überzähligen Erfolge aus dem Verteidigungswurf des Gegners kommen dann auf den Schadenswurf drauf.
Genau, also ich würfel mit meinen, bleiben wir beim Scharfschützengewehr und nehmen unrealistischerweise an, dass dem Gegner eine Verteidigung zusteht. Würfel ich meine 14 Würfel, habe 6 Erfolge. Mein Gegner würfelt mit seinem Ausweichenpool von 11 und kommt...
Sie 2?
Keine Ahnung, auf 4 Erfolge und dann habe ich noch 2 Nettoerfolge, dann mache ich meinen Waffenschaden plus meine Nettoerfolge, das heißt, ich mache dem, keine Ahnung, 6 Schaden und davon wird dann kann er den Schaden noch runterwürfeln mit Consti plus Rüstung oder irgendwie sowas, ich habe es auch lange nicht mehr gespielt und das, was dann letztlich übrig bleibt, sind wahrscheinlich...
Das heißt, du brauchst 4-mal würfeln, um eine Kampfrunde auszuwürfeln.
Nein, nicht um eine Kampfrunde auszumachen, um einen Angriff eines Initiative-Durchgangs zu machen. Was man als Shadowrun-Powergamer ja ganz früh lernt, ist, es macht Sinn, mindestens 3-mal pro Kampfrunde zu handeln. Das heißt, dir 3 Initiative-Durchgänge zu besorgen. Entweder durch Reflexbooster oder durch einen Zauber oder wie auch immer. Und das heißt, eine Kampfrunde in Shadowrun dauert ungefähr genauso lang wie eine in DSA, habe ich immer das Gefühl. Aber es macht mir mehr Spaß.
Ja, aber ich kann gar nicht, es stimmt auch, mir macht's auch mehr Spaß, jetzt habe ich's wieder im Kopf, aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Ich find's irgendwie...
Es ist irgendwie mehr fast-paced als DSA. DSA fühlt sich immer im Kampf so träge an. Mhm. Das tut Shadowrun nicht. Aber das ist so eine reine Gefühlssache. Ich kann das nicht
begründen. Ja, woran es liegen könnte, sind die Sonderfertigkeiten, weil du halt in DSA irgendwie dann noch mit einem Treffer ja normal als Kämpfercharakter vor allen Dingen nicht einfach triffst, sondern irgendwie die Parade des Gegners noch erschwerst oder irgendwelche Sondereffekte, was weiß ich, Fußfeger, den Gegner von den Beinen holst und dann steht ihm wieder eine Gewandtheitsprobe zu und dann fällt er doch hin und dann muss er sich wieder aufrappeln, wieder mit einer Gewandtheitsprobe erschwert, weil er Rüstung trägt und keine Ahnung. Also das macht's, glaube ich, auch nochmal träger, die ganzen Sonderfertigkeiten und besondere Schadenseffekte.
Ja. Dann absolutes Gegenbeispiel zu diesen beiden ist Fate. Das ja sehr simpel ist.
Sehr simpel und noch unrealistisch, also total unrealistisch einfach.
Ja, man hat einen Fixwert, der sich auch aus Also man hat einen Angriffswert, der dem Wert im Nahkampf, Waffenlos oder Fernkampf entspricht. Man würfelt 4 Würfel, das sind auf den Würfeln gibt es 6 Seiten, das sind 6-seitige. 2 Zahlen, also wir machen es mit normalen W6, es gibt auch spezielle Würfel dafür, die sind Fatsch-Würfel oder so.
Fatsch, ja.
Da ist die 1 und 2, zieht man jeweils einen Punkt ab, bei 3 und 4 passiert nichts und 5 und 6 ist Plus. Man würfelt die 4, addiert das zusammen und addiert das oder subtrahiert das dann auf den Wert und das ist der Angriffswert.
Ja, wobei ich auch sagen muss, so richtig, richtig simpel ist das nicht, weil der Gegner kriegt dann ja Belastungspunkte.
Ja, und der hat ja noch einen Verteidigungswurf und das funktioniert ja genauso und dann.
Ja. Und dann kriegt er aber auch irgendwie Belastungspunkte. Und da sind wir eigentlich bei einem Punkt, den man echt mal diskutieren sollte, nämlich Sinn und Zweck und Realismus von Lebenspunkten.
Können wir das später machen, wenn wir jetzt noch die ganzen Systeme im Kampfding selber durch, dann machen wir das am Schluss. Weil das dann so quasi die, was das Ganze absurdum führt eigentlich.
Das wollte ich jetzt bei Fate nur ansprechen, weil es da ja anders gelöst ist.
Ja, also auf jeden Fall ist es so, der kriegt dann Belastungspunkte und es ist eine Leiste mit einem bestimmten Punkteanzahl, also ist die voll, kriegt eine leichte Konsequenz, die im Kampf behindert, geht nochmal voll mittlere, die bestimmt aber immer selber. Das ist quasi ein temporärer Aspekt. Beim dritten Mal kriegt er eine schwere Konsequenz und wenn er nochmal voll ist, die vierte Konsequenz ist eine schwere Konsequenz, die sich der Gegner aussucht. Und das kann seinen Kopf ab, bewusstlos, wenn es ein sozialer Kampf ist, vor dem ganzen Konvent blamiert. Oder wenn es eine mentale Konfrontation war, der dreht halt durch. Wenn es eine arkane Konsequenz war, naja, verpufft er halt zu Staub oder sowas.
Das kommt noch auf die Welt an, in der man spielt. Bei uns wurde zu Staub zerpuffen, ja.
Ja, oder zu einem riesigen Schleimbatzen und dann nochmal ein Zischen von sich geben und das war's. Glaube ich.
Ja.
Ja. Ja, also ist auch nicht realistisch. Es ist aber schnell und einfach. Also schnell, zack, und ist fertig einfach. Man hat den Wurf gemacht und...
Und du kannst es vor allen Dingen wieder narrativ einigermaßen realistisch dann halt schildern. Du benutzt das die Würfel zur Konfliktlösung und hast dann halt Konsequenzen, die du zumindest narrativ realistisch schildern kannst. Meines Erachtens braucht man für Realismus ja nicht zwangsläufig ein 400-seitiges Regelwerk, in dem steht, was genau passiert, wenn Würfel X Zahl Y anzeigt. Mhm. Sondern Realismus lässt sich auch einfach durch Erzählen reinbringen.
Ja, da muss ich auch wieder einen Einwand machen. Ist mir gerade eingefallen. Es gibt ja ein neues Rollenspiel, vor ein paar Jahren auch, diese neuen Reihen für Warhammer 40k.
Mhm. Nie gespielt.
Ich habe die Regelwerke daheim, aber hab's auch noch nie gespielt. Und da ist es ganz lustig, weil da werden manche Sachen auch narrativ geredet. Das Kampfsystem ist auch so ein Misch zwischen Shadowrun und Fate, also wenn man diese ganz einfachen jetzt so nimmt, so in der Mitte ein bisschen, weil das halt aus dem Tabletop so ein bisschen noch genommen ist. Aber es gibt dafür verschiedene Schadenswerte immer einen Effekt, der beschrieben ist. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwie so kritischer Schaden mit Klingenwaffen ist dann halt, man hackt einen Arm ab und das Blut spritzt überall hin und das steht auch alles dann so da. Mhm. Und best ist halt dann immer, wenn du halt solche hast wie Energiewaffen oder sowas, der durch den Schwung, der also durch die Energie explodiert der Getroffene und alle kriegen Schaden von seinen Knochensplittern und Mali auf, ist ohne Scheiß halt.
Okay,
und gut. Und Mali auf Sicht, weil das ganze Blut ihnen in die Augen fliegt oder sowas. Das ist nicht, also ich habe jetzt ein bisschen, es hört sich überzogen an, aber so in der Art ist das auch. Es ist total geil. Will er diese Brutalität von Warhammer 40k da reinbringen?
Der Tabletop-Aspekt ist, glaube ich, ganz interessant, weil auch DSA habe ich immer das Gefühl, ich spiele ein halbes Tabletop, gerade wenn ich so Battlegrid und Miniaturen benutze.
Ja.
Bewegung und ich kann sprinten und bin dann schneller hier und keine Ahnung. Das macht mir bei D&D komischerweise Spaß. Bei DSA finde ich es zu bemüht. Bemüht, simulationistisch, realistisch.
Ja, bei D&D ist es auch irgendwie einfach, weil der Kampf, die Kampfrunde beziehungsweise der Angriff selber einfach total simpel ist. Es ist nur ein Wurf. Du machst einen Angriffswurf, schaust, ob du die Rüstungsklasse oder die Verteidigung des Gegners übertroffen hast und da hast du ihn getroffen oder nicht. Fertig. Damit Schaden ausgewürft, Spezialeffekte, wenn man oder das ist ja alles schon einfach in diesem einen Wurf drin. Da gibt's nicht sowas von wegen, ja, du wirfst jetzt dreimal und nimmst das und das und hier und so, das gibt's halt nicht. Du hast da Spezialfähigkeiten, die einen Effekt hervorrufen, weil es gibt ja auch Finden und sonst irgendwas, aber die sind viel einfacher geregelt. Weil es meistens, die meisten Fertigkeiten da erzeugen auch immer den ähnlichen Effekt einfach. Es ist meistens Malus, Bonus für dich oder Gegner verdient seinen Dex-Bonus. Das sind meistens so die drei Dinger. Oder mehr Schaden. oder weniger Schaden. Aber es sind so überschaubare Effekte und sie sind einfach auszuführen. Es ist ja meistens nur ein Wurf und dann passiert's.
Ja, das ist auch immer, wofür ich eigentlich plädiere. Vollständiger Realismus lässt sich eh nicht erreichen. Also eine vollständige Physik-Engine, die uns den Kampf vollständig klar ablaufen lässt. Deswegen sollte man Kampfsysteme meines Erachtens möglichst simpel halten. Aber das ist auch meine persönliche Meinung, einfach weil mir Kämpfe in keinem System so wahnsinnig viel Spaß machen.
Es gibt eins, wo es mir richtig viel, also okay, Dungeons & Dragons macht mir auch viel Spaß, wenn man es über Battle Grid spielt, ja, aber wenn ich dann eher so Bock habe drauf, ja, ich will Dungeon Crawling machen, ich will 20 Goblins töten in einer Runde.
Dann lasse ich mich drauf ein.
Ja, genau. Aber wenn ich da wirklich zum Rollenspiel mich treffe, dann mag ich halt lieber so Kampfsystem wie Fate, was einfach ist, oder von der World of Darkness, wenn man das noch dazu nehmen, weil es auch total simpel ist. Man hat einen Pool von Würfeln wie bei Shadowrun, also Attribut plus
Fertigkeit
plus Schaden der Waffe, würfelt, man hat eine bestimmte Anzahl von Erfolgen, ne? Davon wird vom Angriffswurf wird die Verteidigung des Gegners, wenn es eine Nahkampfwaffe ist, abgezogen, fertig.
Ja.
Die Erfolge sind dann der Schaden.
Ist auch null realistisch.
Null realistisch, aber es geht schnell. Es ist ein Wurf, man hat alles in einem Wurf einfach drin. Der Gegner muss selten einen Verteidigungswurf machen oder soaken oder sonst irgendein Scheiß. Was die Erfolge sind, sieht man sofort und fertig. Das hat mir da der Kampf immer sehr viel Spaß gemacht, weil einfach schnell geht.
Geht schnell, ja.
Also im Pen and Paper ratzfatz, fertig. Und
im Live auch nicht so wirklich.
Live nicht, aber da war es ja im Live dort ein bisschen länger und das alte Schnick-Schnack-Knuck-System war ja sowieso voll für den Arsch.
Kann man sagen,
mit Kruste. Ja, ist so. War einfach total beschissen.
Ich stimme ja vollkommen zu.
Aber dafür lässt dieses einfache System sehr viel Power-Gaming zu, finde ich, auch im Pen and Paper. Also, da ist es dann.
Ja, wer mehrere Attacken pro Kampfrunde in Vampire hatte, war ziemlich vorn.
Ja, im Live geht's ja gar nicht. Also vom Original kann man keine mehreren Attacken haben und so. Es geht nur im Pen and Paper. Im Pen and Paper ist ja eh scheißegal.
Aber wir laufen jetzt schon wieder in Details. Ja. Wolltest du noch was zu dem letzten Punkt, was immer das genau war, sagen? Ansonsten würde ich noch zu Lebenspunkten kommen.
Ja, Lebenspunkte.
Haben wir Lebenspunkte real?
Nein.
Nein.
Hm. Nee, das ist irgendwie. Das ist einfach auch nur ein gamistischer Faktor, wie man es am besten darstellen kann. Gibt es irgendwelche Systeme, vielleicht wisst ihr das, die das vollkommen anders angehen? Weil fast jedes System hat entweder Lebenspunkte oder eine Leiste. Das ist ja quasi auch Lebenspunkte sind. Also wie Fate hat die Belastungspunkte, die Folge, man kriegt Konsequenzen. Was so das Erste ist, was da ein bisschen davon... Nee, nicht ganz. Also das Erste, eins, was ich kenne, was ein bisschen weggeht. Und World of Darkness. Wo man zwar auch eine Leiste hat, aber die füllt sich immer wieder. Und der Schaden unterscheidet sich halt, ob es... Schlag, tödlicher oder schwer heilbarer Schaden ist.
Ja, wobei du auch in DSA Ausdauerschaden und normalen Schaden hast. Und schwer heilbarer Schaden spielt jetzt auch nur in übernatürlichen Systemen in der WoD eine Rolle. Menschen kriegen normal keinen schwer heilbaren Schaden.
Naja, wenn sie am Sterben sind schon, tödlicher Schaden voll, dann verbluten sie halt. Ja, aber es ist auch eine Art Lebenspunkte eigentlich.
Ja, klar.
Fate ist das Einzige, was
den Tod... Aber es benutzt auch so eine Leiste, um eine... um sowas Ähnliches zu...
darzustellen, aber es ist das einzige System, was den Tod nicht hervorruft, weil die Leiste voll ist. Mhm. Weil die schwierigen Konsequenzen entscheidet ja, ob er tot ist. Wenn der Gegenspieler entscheidet, ihn nicht zu töten, sondern es passiert irgendwas anderes, ich hack ihm halt...
Ich mache ihn kampfunfähig, indem ich ihm die Schultern durchstoße oder sowas. Ja.
Das ist ein System, wo es nicht automatisch auf den Tod hinausgeht. Unbedingt.
Ja.
Weil die anderen Lebenspunkte null, im Normalfall bist du tot.
Also, ja, oder du hast halt noch eine bestimmte, was weiß ich, DSA-Konsti mal W6 Zeit, Kampfrundenzeit, um gerettet zu werden.
Das gibt's halt auch noch. Kennt ihr da vielleicht irgendwas anderes, was da völlig anders dran geht? Das wäre cool, würde mich voll interessieren, wenn es da mal so andere Ansatzpunkte gibt.
Das hat mich in DSA auch immer gestört, die Trefferzonen. Das ist ja eigentlich ein guter Ansatz, ne? Ja. Weil ein Treffer auf die Arme macht einfach was völlig anderes als ein Treffer auf den Kopf oder auf die Brust.
Ja, aber das kann man da auch immer so pauschal sagen.
Naja, also wenn du einfach mit allen optionalen Regeln spielst, dann kriegst du halt irgendwie x Schaden auf die Arme, aber kannst dann denen einfach verrecken, weil du auf null gehst. Mhm. Klar kann man jetzt sagen, man blutet aus oder sowas, aber eigentlich der Wundmodifikator Arm hat keinen Folgeschaden im Gegensatz zu Brust und Bauch. Also, wieso sterbe ich, wenn mir mein Arm abgeschossen wird? Nur der Arm wohlgemerkt, weil ich glaube...
Schmerzschock.
Das ist nirgendwo erklärt und halte ich jetzt auch nicht für sonderlich realistisch.
Ja, weil es irgendeine dumme Erklärung, die ich mir gerade gedacht habe. Ja. ich finde, Lebenspunkte ist fürs Spiel gut.
Ja, man kennt es ja aus jedem Computerspiel. Du hast in fast jedem Computerspiel irgendwie eine Hitpoint-Leiste. Oder,
ja. Wo die neueren Ego-Shooter machen das nicht mehr. Die sagen immer, du kannst eine bestimmte Anzahl von Treffern innerhalb von einer Zeit kriegen, dann bist du tot.
Okay.
Und wenn du, sag mal, du kannst 5 Treffer in 20 Sekunden vertragen, ganz böses Beispiel, ne, kriegst immer nur 3, regeneriert sich das nach, ist total unrealistisch, und regeneriert sich das nach 5 Sekunden wieder und du bist wieder voll.
Da fand ich
zum Beispiel die Call of Duty Teile, da hat man keine Lebenspunkte, sondern man wird halt innerhalb von kurzer oft angeschossen, kriegt dann eine volle Salbe, ist man tot. Mhm. Kann man aber aus dieser Salbe sich entfliehen und irgendwo kurz verstecken, hält man sich wieder hoch automatisch. Ist ganz modern und bei den alten Gamern total verhasst.
Verstehe ich, finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll, ist nicht intuitiv.
Mhm.
Ich fand Deus Ex eigentlich ganz gut, wenn wir nochmal kurz bei Computerspielen bleiben. Bei Deus Ex hattest du ja quasi auch Leisten, aber die waren auf Körperteile immerhin bezogen. Also wenn deine Brust Lebensleiste auf Null sinkt, bist du halt einfach tot. Oder wenn die Kopfleiste auf Null sinkt, bist du einfach tot. Bei den Beinen war das nicht so. Du hast halt Konsequenzen im Spiel, weil du langsamer läufst oder sowas.
Mhm. Das war bei Fallout auch so. Also, aber das war ein bisschen anders. Man war nicht automatisch tot, wenn der Kopf vollen Schaden gekriegt hat, also man hat nichts mehr gesehen oder sowas. Es war eher so ein Augending.
Ja, egal. Aber ja. Sowas finde ich irgendwie macht, wenn man Realismusanspruch hat, noch ergibt mehr Sinn.
Ja, weißt du, wie lange wir jetzt gequatscht haben?
Wahrscheinlich 1:08.
Nee, wir sind jetzt bei 51:30.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir unser Ende ganz kurz. Jeder plädiert nochmal. Dein Schlussplädoyer?
Realismus ist doof in Rollenspielen.
Da würde ich mich überhaupt nicht anschließen. Ich würde sagen, Realismus sollte nicht bemüht durchgesetzt werden über 1001 Modifikator, sondern sollte narrativ geregelt werden, und haltet die Kämpfe kurz. Danke und tschüss.
Penis.